Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mein heutiger Gast setzt auf Kontraste. Er verbindet traditionelles Handwerk mit Streetwear und stationären Retail mit Guerilla-Marketing. Daniel Sammy El Menshavi ist 38 Jahre alt und gründete 2021 SPSR Studios. Mit dem Label inklusive eigenem Atelier im Stuttgarter Bohnenviertel bietet er seinen Kunden modernes Tailoring nach Maß mit urbanen Twistern. Zudem ist er Verfechter des Retailtainments. Ob Zauberer, DJ oder Tattoo-Artist, mit regelmäßigen Events auf den Flächen seiner Partner zieht er die Aufmerksamkeit auf SPSR. In der heutigen Folge werden wir darüber sprechen, was ihn zum Gründen bewegt hat, wie sich Streetwear mit Maßschneiderei authentisch verbinden lässt und darüber, wie man Kundinnen und Kunden im Retail emotional berührt.
Sind Sie schon angemeldet für den TV Summit 2024? Am 27. und 28. November treffen sich führende Persönlichkeiten, UnternehmerInnen und Top-EntscheiderInnen des Modehandels und der Industrie, um die Zukunft der Fashionbranche zu gestalten. Jetzt noch Ihr Ticket sichern unter dfvcg-events.de/tv-summit.
Hallo Sammy, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
Hi Janis, ich freue mich, hier zu sein heute.
Vor ungefähr 3 Jahren hast du dein Label SPSR gegründet. Wie hast du denn erstmal den Weg in die Modebranche gefunden?
Boah, doch schon so lang, 3 Jahre, ne? Es fühlt sich so kurzlebig an, ne? Wenn man selbstständig ist, definitiv. Warum habe ich gegründet? Ich bin so ein bisschen inselbegabt. Ich habe in Nagold studiert, war dann in Amsterdam, habe da meinen Bachelor gemacht, hatte dann meinen ersten richtigen Job bei Strinnes. War da im Team von Frau Strehle und habe den Vertrieb gemacht für den Norden und die neuen Bundesländer mit tollen Accounts wie im KDW, dem Alsterhaus und Co. Bin dann zu G-Star ins Key-Account gewechselt, durfte mich dann da weiterentwickeln, hatte dann Personalverantwortung und war dann zum Schluss Sales Manager für Deutschland, Schweiz, Österreich und für den ganzen Wholesale verantwortlich sozusagen. Und im Zuge dessen, sehr intensive Zeit gewesen, sowohl bei G-Star als auch bei Strinnes, habe ich gemerkt, dass so ein bisschen der Fokus weg vom Point of Sale ist grundsätzlich bei uns in der Branche, was ich nie so richtig verstanden habe, und dass so unsere Rhythmen und unsere Strategien grundsätzlich, wie wir als Industrie gemeinsam mit dem Einzelhandel arbeiten, dass die nicht so ganz gesund waren. Und durch so einen privaten Schicksalsschlag habe ich mich dann dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und den Retail mit seinem Future-Potenzial zu sehen. Und darauf habe ich auch SPSR-Studio ausgerichtet.
Hast du dich direkt selbstständig gemacht oder war das erstmal nur so ein Zeithassel, den du nebenher aufgebaut hast?
Also ich habe tatsächlich die Corona-Phase genutzt, habe wirklich mir ein weißes Blatt Papier genommen und habe angefangen zu sketchen, habe dann meinen Businessplan geschrieben, habe den dann auch eingereicht beim Start sozusagen, also habe dann den Gründerzuschuss beantragt, den dann auch glücklicherweise bekommen. Das war ganz cool für die ersten Monate. Zusätzlich, weil ich da so ein bisschen ein Sicherheitsmensch bin, habe ich aber auch beraten, jetzt in Anführungszeichen. Ich finde beraten so ein furchtbares Wort, aber ich durfte so ein bisschen mitwirken in ein paar Fashion-Unternehmen und habe mit ihnen zusammen Strategies für die Zukunft kreiert, Retailtainment implementiert und war so ein bisschen Sparringspartner für die Unternehmer.
Mhm. Und mit deinem Label SPSR verbindest du ja jetzt Maßschneiderei mit Streetwear. Was steckt denn hinter dem Namen?
Hinter SPSR steckt tatsächlich der Name Spießer. Ich habe einen ganz guten Freund in Amsterdam, dem habe ich damals von der Idee erzählt, Spießer und alles, was dahinter steckt, und fand das Konzept super. Er konnte Spießer nur nicht aussprechen. Und fand ich eigentlich ganz witzig und habe mir dann doch überlegt, weil ich das dann doch international gesehen habe, grundsätzlich mein Ansatz, wie ich Spießer so ein bisschen entschärfe, weil es ja schon ein sehr deutsches Wort ist. Erklär mal Spießer in einer anderen Sprache. Ist gar nicht so einfach, Janis. Und habe mich dann dazu entschlossen, die Vokale wegzulassen und daraus spsr.studio zu machen.
Und wie hast du das abgeleitet? Also ist Maßschneiderei nur was für Spießer?
Nein, überhaupt nicht. Natürlich ist da ein riesen Zwinker-Smiley hinter dem Konzept sozusagen. Warum Spießer? Ja doch, weil wir doch aus dem Maßgeschäft kommen. Und wenn eine Hose 74 cm lang sein soll, dann ist sie auch 74 cm lang. Und das respektieren wir dann natürlich. Und da sind wir schon ganz gern spießig, genau. Aber ich habe mich direkt in den Gedanken verliebt, so die klassische Welt eines klassischen Spießer so ein bisschen neu zu denken und neu interpretieren. Wie sieht der Spießer heute aus? Janis, vielleicht sind wir beide auch Spießer, Aber wenn man uns sieht auf der Straße, würde man jetzt uns nicht in die Schublade des Spießers stecken. Und mit der Welt ein bisschen zu spielen, gerade was Konfektion betrifft oder gerade was Contemporary-Konfektion betrifft, habe ich sehr viel Lust drauf.
Ja, und Tailoring ist ja auch so eine Königsdisziplin in der Mode. Du hast in Nagold studiert, da ist der Fokus ja mehr auf Modemanagement, also auch ein Großteil einfach auf dem Business-Part. Wie hast du dir das Know-how angeeignet, also das technische Textil-Know-how?
Also Tailoring an sich ist schon immer eine Leidenschaft für mich gewesen. Es hört sich jetzt komisch an, aber ich habe schon mit 14 habe ich irgendwie Sakkos von meinem Dad getragen, T-Shirt drunter, Jeans drauf und einen Sneaker dazu. Wurde komisch angeguckt damals noch, aber irgendwie fand ich die Stilistik, die Konfektion oder modernes Tailoring mit sich bringt, immer beeindruckend. Und darüber hinaus, jetzt mal in der Neuzeit angekommen, ich meine, wir sind die Branche der Quereinsteiger und dadurch, dass wir uns alle täglich kleiden, ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Gastro, meinen wir alle irgendwie easy ein neues Label kreieren zu können. Und das passiert dann meistens da draußen, wenn man irgendwie einen Hoodie oder ein T-Shirt beprintet oder bedruckt oder bestickt, meint man irgendwie, dass man ein Modelabel kreiert hat. Und darauf zurückzukommen, dass die Königsdisziplin ist, ich finde doch, dass Tailoring sehr anspruchsvoll ist, mit allem, was da dazugehört, und man in dem Segment auch daherkommt, auch wenig Innovationen in den letzten Jahren da draußen im Markt gesehen hat. Und Tailoring bin ich, das ist meine Persönlichkeit auch. Und ich freue mich, dass ich auf dem Spielplatz sozusagen zu Hause bin. Ich muss dazu sagen, ich bin schon sehr geprägt worden von Frau Strehle auch mit ihrem Ansatz, was Tailoring betrifft. Das Puristische, der Fokus auf Fabric und Silhouette hat sie meiner Meinung nach in Perfektion gemacht. Und das hat mich doch auch schon sehr inspiriert, einen ähnlichen Weg zu gehen. Natürlich bin ich in der HK zu Hause, nicht in der DOB, aber das war schon ein einschneidendes Erlebnis für meine Karriere und für mich grundsätzlich einfach.
Ja, viele steigen ja auch erstmal mit anderen Produkten ein, also zum Beispiel Sweats, da sieht man ja gerade am Markt auch viel upcoming Sachen und Tailoring ist da natürlich schon direkt für den Einstieg, ja, ziemlich mutig. Deine Kunden können sich vor Ort und bei dir im Studio ausmessen lassen. Wie kann ich mir so ein digitales Ausmessen vorstellen?
Also ich lege sehr, sehr, sehr viel Wert auf ein physisches Erlebnis unserer Kunden. Ja, ich hätte theoretisch die Möglichkeit, die Leute auch remote digital zu vermessen. Ja, die hätte ich definitiv. Ich möchte sie aber trotzdem in erster Linie bei mir haben, vor mir haben. Und ich lege sehr viel Wert auf die Co-Creation. Ich möchte gemeinsam, ob es jetzt ein Endverbraucher ist oder ob es jetzt ein Einzelhändler ist, ich möchte gemeinsam mit meinen Partnern oder mit meinen Kunden kreieren. Ich gebe so ein bisschen die Ingredients vor, aber welches Produkt dann final entsteht, obliegt der Journey, die wir gemeinsam einschlagen. Zum digitalen Vermessen, ja, ich könnte dem Kunden theoretisch, und machen wir teilweise auch, einen QR-Code verschicken. Dann macht der Kunde zwei Bilder von sich selber. Ich brauche ein paar Measurements und dann habe ich eigentlich sein Profil digitalisiert.
Und diese ganze Personalisierung ist natürlich auch ziemlich zeitaufwendig. Hast du noch ein Team, das dich dabei unterstützt?
Ist gar nicht so zeitaufwendig. Also das Maßnehmen dauert maximal 10 Minuten, wenn es gut angeleitet ist natürlich. Ich habe 3 Silhouetten, die ich dem Kunden anbiete und auf Basis seiner Measurements, die ich dann erhalte, kreiere ich dann auf Basis unserer Silhouetten dann das Produkt.
Und wo lässt du das Produkt produzieren?
Ich bin echt stolz drauf, dass wir alles komplett in Europa produzieren.
Und deine Kollektion, die besteht ja jetzt nicht nur aus Maßanfertigung und Tailoring, sondern du hast ja auch ein paar Ready-to-Wear-Pieces in deinen Kollektionen. Ja, magst du vielleicht einfach mal einen Überblick geben, was du denn so alles bedienst?
Also ich habe ein bisschen das Problem mit der Begrifflichkeit Maß. Ich finde das so ein bisschen angestaubt. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir eher den Ansatz fahren, dass wir Produkte für unsere Kunden personalisiert kreieren. Und im Zuge der Personalisierung gehört nicht nur die Optik oder der visuelle Eindruck eines Produktes für mich dazu, sondern vielmehr auch, wie ist das Produkt auf den Leib des Kunden geschnitten. Und ich finde, beim Maß ist die Erwartungshaltung immer so immens hoch und irgendwie nimmt es auch so ein bisschen den Zauber. Ich führe eher die Unterhaltung mit dem Kunden, dass wir gerne was für ihn machen würden und damit eingehend kommt nicht nur der visuelle Prozess dazu, sondern natürlich dann auch der silhouettentechnische Prozess, den wir dann anpassen auf den Kunden.
Und in welchen Preislagen liegen dann so die Artikel?
Ready-to-wear oder
ja, ready-to-wear,
on-demand, made-to-measure sozusagen. Die Hose kostet 250 Euro, das Sakko kostet 620 Euro, das Hemd kostet 180 Euro, das T-Shirt liegt bei 90 Euro, der Hoodie bei 180 Euro, der Mantel um die 600 Euro. Ist aber ganz, ganz stark abhängig vom Fabric, den wir einsetzen.
Und bei made-to-measure?
Ungefähr 20% mehr.
Und da können dann quasi auch die Stoffe ausgewählt werden und eben zwischen drei Silhouetten ausgewählt werden.
Ja, genau. Eigentlich grundsätzlich habe ich ein riesen Stoff-Archive. Allerdings stimme ich das immer saisonal ab und biete dem Kunden maximal eine Auswahl von 10 Stoffen an. Das ist so ein bisschen wie in einer Parfümerie, wenn du in eine Parfümerie gehst. Janis, wie viele Parfums verträgst du bei einem Besuch?
Nicht so viele.
So ist es meistens auch mit den Kunden und der Stoffauswahl. Deshalb versuchen wir, das so ein bisschen schon vorzubereiten. Der Kunde findet aber bei uns saisonal immer nur eine Kollektion oder eine Selektion von 10 Fabrics, die natürlich saisonal abgestimmt sind und hoffentlich auch relevant sind.
Ja, du sprichst ja gerade von Saisons und in welchen Rhythmen passt du denn deine Kollektion an, beziehungsweise auch die Ready-to-Wear-Pieces?
Also ich challenge wirklich grundsätzlich alle Abläufe unserer Branche. Ich gehe schon ein bisschen nach den Jahreszeiten noch. Früher Sommer versus Fall Winter, wobei du in der Konfektion da eigentlich wenige Unterscheidungen machen musst. Außer du arbeitest jetzt mit einem Heavy Flanell oder so oder mit einer wirklich schweren Wolle. Es ist nur der Grad an Produktgruppen, den ich mal mehr dosiere und mal weniger. Wie zum Beispiel natürlich der Wollmantel kommt bei mir frühestens im August, September, Oktober. Frühestens. Richtig relevant wird er dann Ende September, Oktober, Mitte Oktober. So kannst du das sehen. Der Grad an T-Shirts hört sich natürlich im Sommer genauso wie der Grad an Hemden. Obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt außer den Mantel alle anderen Produktgruppen eigentlich mehr oder weniger gleichmäßig über das Jahr hinweg verkaufe.
Und deine Kollektion ist ja schon sehr von der Street Culture und vom Hip-Hop inspiriert. Street Credibility ist da ja so ein wichtiges Stichwort in der Szene. Wie schafft man es, authentisch diese Kultur zu vermitteln?
Wir haben natürlich Einflüsse. Wir sind natürlich geprägt und ich bin, oder wir mit SPSR, wir sind keine Brand, die über den großen Teich nach Amerika guckt und die Kultur vollkommen aufgesaugt hat und die versuchen irgendwie diese kulturellen Codes oder Ansätze bedingungslos dann in unserem Konzept, was wir hier aus Mitteleuropa heraussteuern, irgendwie zu reflektieren. Nein, vielmehr sind wir sehr stark involviert von der europäischen Fußballkultur tatsächlich. Alles, was so mit dazugehört, und es ist jetzt nicht nur, wir schauen uns jetzt nicht nur die Fußballer an, irgendwie, wie sie in Off-White oder Balenciaga vom Platz laufen, sondern wirklich die Culture dahinter. Groß geworden sind wir in einer Hochhaussiedlung vor Stuttgart und wir haben den ganzen Tag gekickt. Dann haben wir den Adidas Samba auch nach dem Fußball nicht ausgezogen, sondern haben einfach die Jeans drüber gezogen, mehr oder weniger. Und das ist so ein bisschen die Kultur, die uns auch geprägt hat. Natürlich ist Hip-Hop wichtig. Ich bin selber ein Kind der 90er, also gerade wir in Stuttgart über Max Herre, Freundeskreis, you name it, sind wir da, glaube ich, sehr geprägt worden. Und diese kulturellen Ansätze versuche ich über verschiedene Codes auf jeden Fall in unserem Sortiment wiederzugeben oder wollen uns da auf jeden Fall positionieren.
Sind Sie schon angemeldet für den TW Summit 2024? Am 27. und 28. November treffen sich führende Persönlichkeiten, UnternehmerInnen und Top-EntscheiderInnen des Modehandels und der Industrie, um die Zukunft der Fashionbranche gemeinsam zu diskutieren. Verpassen Sie nicht Branchengrößen wie Otto, Primark, Google, Snox und viele mehr live in Düsseldorf on stage. Jetzt noch Ihr Ticket sichern unter dfvcg-events.de/tw-summit.
Also ist die Inspiration sozusagen aus deiner Vita, aus deiner Herkunft entstanden?
Ja, natürlich. Alles andere wäre, glaube ich, unauthentisch auch. Und auf alles andere hätte ich, glaube ich, auch keine Lust. Also ich sehe SPSR jetzt nicht als kurzen Sprint, sondern als Marathon. Deshalb fangen wir auch ganz relaxed an, auch mit unseren Handelspartnern. Und weniger ist für uns gerade mehr. Primär geht es uns auch darum, aber da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen, uns so ein bisschen wieder auf die Magie zwischen der Brand, dem Produkt und dem Konsumenten zu konzentrieren.
Ja, und Stichwort Handelspartner, du bist ja nicht nur D2C vertreten, sondern eben halt auch B2B und hast auch schon Flächen bei Breuninger und Engelhorn bespielt. Wo bist du gerade vertreten?
Ja, das sind sie aktuell auch für Deutschland tatsächlich. Ich arbeite sehr, sehr eng mit Breuninger zusammen, der ein sehr wichtiger und ein sehr cooler Handelspartner auch ist. Kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ebenso auch der Engelhorn. Und wir kommen aus Stuttgart, wir sind eine Stuttgarter Brand, wir sind jetzt noch nicht so groß, ich habe ein Team von 5 Leuten, wobei die 5 Leute bis auf einen alles Freelancer sind, was mir aber sehr gut gefällt, weil ich immer super individuellen und auch geupdateten kreativen Input bekomme von meinen Jungs links und rechts und wir konzentrieren uns wirklich darauf, diese Flächen produktiv zu machen, magisch zu machen und in den stürmischen Zeiten auch natürlich zu behalten und zu wachsen auf den Flächen.
Ja, wie schafft man das denn als junge Marke, den Wholesale zu überzeugen?
Über eine Vision und über einen konkreten Ansatz, wie man die gemeinsame Fläche spielen möchte.
Der wäre?
Wie gesagt, mit Magie, ich glaube mit Kreativität. Wir sind im Tailoring-Segment. Das Tailoring-Segment ist meiner Meinung nach etwas angestaubt. Hier hast du in den letzten Jahren wenig Innovation verspürt, sowohl produkttechnisch als auch brandtechnisch. Die Brands, die da drin sind, sind big, super big, riesig, riesen Marketing-Budgets. Einmal ein Blick nach Metzing. Hugo Boss macht es ein bisschen vor, wie es funktionieren kann in dem Segment aktuell. Und da muss man, Jannis, echt kreativ sein.
Ja, und auf den Flächen bist du dann nur mit den Ready-to-Wear-Pieces vertreten oder kann man da eben halt auch Made-to-Measure anbieten?
Ja, wir kombinieren das gerne. Also ein kleines Ready-to-Wear-Segment wird natürlich dann angezündet von einem Trunk-Show-Konzept von uns, wo wir dann, wie eben schon beschrieben, über den Maß- und Demand-Prozess mit dem Kunden dann auch die Magie ins Produkt bringen, gemeinsam.
Ja. Und ihr veranstaltet ja auch regelmäßig Events am POS und sorgt damit ja für ordentlich Aufmerksamkeit. Wie wichtig ist Entertainment am POS?
100%. Also gerne mal die Frage an dich zurück. Wann warst du das letzte Mal im Einzelhandelsgeschäft und bist vollkommen abgeholt worden, bist rausgegangen und hast dich noch 4 Wochen später an das Erlebnis erinnert?
Ja, ist nur, wenn man halt dann auch emotionale Berührung hatte.
Ja, ich finde, also das ist lange auf der Strecke geblieben und durch so kreative Überraschungen wie jetzt zum Beispiel, okay, der Tätowierer ist, den haben wir zum ersten Mal, ich glaube 2015, da war ich noch bei G-Star, bei Engelhorn in der Box versucht, ist eingeschlagen wie eine Bombe und heute sehe ich den echt überall in der Republik da draußen. Der Tätowierer zieht eigentlich immer, würde ich jetzt mal behaupten. Allerdings darüber hinaus, wenn wir Momente schaffen mit Karikaturisten, mit Künstlern im Generellen, mit Live-Musik, mit einem lebendigen Schaufenster zum Beispiel, dann verspüren wir schon das ein und andere Lächeln unserer Endverbraucher und auch den Willen, sich dann mit unserer Brand und unseren Produkten dann auch primär auseinanderzusetzen. Dadurch, dass das Ganze oder das Allermeiste an Marketing unserer Wettbewerber am POS vorbeiläuft, meiner Meinung nach, und wir direkt vom POS kommen und unser Marketing aus dem POS heraus betreiben, das ist uns schon in der Vergangenheit, glaube ich, ganz gut gelungen und wir haben somit auch die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen.
Und woher nimmst du die Inspiration für die Aktivierung? Also DJ, Tätowierer und so weiter hast du ja jetzt schon genannt. Also wie kommst du auf die Person?
Aus unserer Culture grundsätzlich heraus. Also ich glaube, dass in der letzten Zeit das coolste Event, was uns gelungen ist, hat tatsächlich auch überhaupt nichts gekostet, weil wir haben auf dem POS haben wir ein Viereck geklebt, was ungefähr ein Quadratmeter groß war, hatten einen Fußball dabei und haben einen Jonglierwettbewerb gemacht. Also wer die meiste Zahl an Jonglierwiederholungen hatte, hat von uns 2 Tickets für einen Stadionbesuch, für ein ziemlich cooles Spiel bekommen. Und wir hatten über 80 Teilnehmer an dem Tag, hatten natürlich die volle Aufmerksamkeit und hatten eine Schlange vor unserer Fläche. Und es war ein mega cooles Event, hat nichts gekostet, musste nur einen Fußball mitbringen sozusagen. Und auf deine Frage zurückzukommen, da ist schon die Kultur super wichtig für uns, weil die inspiriert uns natürlich auch.
Ja, und mal so ein Blick auf die Zahlen. Spürst du direkt, dass sich die Invests quasi in die Events lohnen?
Ja, absolut. Ja, 100%. Also musst du die Einkäufer fragen, mit denen wir zusammenarbeiten grundsätzlich. Aber so wie ich es wahrnehme, haben wir dann schon immer auch echte Peaks in den Abverkäufen. Definitiv, keine Frage. Also ohne diese Aktion auf der Fläche, ohne dieses Retailtainment, wie ich es immer gerne nenne, wären wir, glaube ich, als neue Brands, hätten wir, glaube ich, einen deutlich schweren Stand. Also es ist für mich schon ein sehr wichtiges Tool, um auch die Marke im Markt und speziell an unserem Point of Sales zu etablieren.
Und wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, welches war so das erfolgreichste Event, das ihr veranstaltet habt?
Auch hier ist es, glaube ich, kein Sprint, sondern es ist wirklich auch ein Marathon und man muss immer wieder kommen mit neuen Eventideen grundsätzlich. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber manchmal sind es die einfachen Sachen im Leben, die den Unterschied machen. der Jonglierwettbewerb war wirklich ziemlich cool. Der Karikaturist, das funktioniert so, wenn ein Kunde von uns ein Produkt kauft, zeichnet unser Karikaturist innerhalb von 3-4 Minuten eine ziemlich coole Comic-Illustration von dem Endverbraucher und gibt es ihm dann natürlich als wertiges Giveaway mit nach Hause. Das ist schon sehr gut gewesen. Live-Musik kriegt man natürlich immer die Full-Attention, hat man immer eine Riesentraube um sich herum von Menschen und dann gilt es natürlich, die dann sukzessive auch abzugreifen und in eine Produktkonversation zu involvieren. Netto am effektivsten ist tatsächlich der Tätowierer.
Okay. Wichtig ist ja aber auch, dass die Partner mitmachen, also dass die ja dir quasi auch ja erlauben, die Events auszuführen. Ja, wie überzeugst du die und wie oft ist es so in der Regel möglich, Events am POS zu machen?
Also ich verspüre da seitens des Einzelhandels aktuell eine enorme Offenheit und eine enorme Bereitschaft, gemeinsam Sachen auf der Fläche umzusetzen. Es ist, wie gesagt, oftmals nicht mit großen Kosten verbunden, entsprechende Aktionen auf einer Fläche durchzuführen, die auch wirklich einen Unterschied machen. Ich meine, eingänglich schon gesagt, ich persönlich finde, dass der Einzelhandel super, super langweilig geworden ist. Also es ist schon wirklich sehr, sehr lange her, dass mich ein Einzelhandel nachhaltig abgeholt hat. Und demnach tritt man da echt offene Türen ein, wenn man mit einem Retailtainment-Ansatzkonzept dem Einzelhändler begegnet.
Dann ist es deiner Meinung nach auch quasi so, wie sich der Handel verändern muss. Also mehr Entertainment, mehr Personalisierung. Was sind noch wichtige Stichpunkte für dich?
Also wenn man uns den Status quo gerade anguckt da draußen im Handel. Wir haben aktuell über 15 Millionen Quadratmeter Leerstand in den größten 20 deutschen Städten, was eine Katastrophe ist. Darüber hinaus verdienen 45% der Mitarbeiter weniger als 14 Euro da draußen. Ich finde den Faktor Mensch super wichtig, aber wenn man Menschen weniger als 14 Euro die Stunde bezahlt, was kann man da erwarten? Geht man da die Extrameile? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich finde, wir sollten das überdenken. Ich bin kein HRler, aber ich finde, dass wir die Modelle, wie wir mit Menschen im Einzelhandel zusammenarbeiten, wirklich heftig überdenken müssen. Stell dir vor, du arbeitest von 10 Uhr bis 20 Uhr auf einer Fläche, unter der Woche ist kaum Frequenz da draußen. Wir haben kaum Frequenz unter den Wochen da draußen im deutschen Einzelhandel. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn ich Dienstag, Mittwochs, Donnerstags durch eine Innenstadt laufe, egal um wie viel Uhr es ist, dann erschlägt mich schon die gehende Leere da draußen. Und angefangen natürlich beim Faktor Mensch. Wo ich noch ein bisschen jünger war, bin ich, wie gesagt, ich komme aus Stuttgart und wir hatten einige echt gute, haben die immer noch, aber in der Vergangenheit wurden wir auch hier viel, viel mehr inspiriert. Wir sind reingelaufen in den Laden, sind rausgekommen und dann haben uns darüber unterhalten, wie cool die Menschen sind, die auf der Fläche gearbeitet haben und was für einen coolen Austausch wir mit denen hatten, was für eine Hose der anhatte oder was für Schuhe oder was für ein Hoodie oder wie der Look in Gänze war und wollten dem dann natürlich, wenn er uns inspiriert hat, dem natürlich auch nachahmen und hatten dann Kaufanreiz. Das passiert heute nicht mehr so.
Welche Faktoren sind für den Retail in Zukunft wichtig?
Also wenn wir uns einmal den Endverbraucher angucken, wie tickt er gerade, was erwartet er gerade? Der Endverbraucher da draußen setzt definitiv Erlebnisse über Materiellem. Ich darf gerade aktuell als Dozent, also als freier Dozent arbeiten an meiner alten Hochschule Nagold und ich habe vor kurzem 28 Studierenden dort die Frage gestellt, hey, für was würdest du dich entscheiden? Für ein Festival-Ticket, All Access, in alle Festivals, die du diesen Sommer besuchen möchtest, oder an die Mädels, Louis Vuitton Bag, an die Jungs, eine Rolex. Was möchtet ihr haben? Und Jannis, du glaubst nicht, was das Ergebnis war. Was denkst du?
Erlebnis.
Zu 100% haben sich die Studierenden für die Experience entschieden und nicht für das Materielle. Und das finde ich schon sehr, sehr aussagekräftig. Darüber hinaus sieht der Kunde sich heute im Mittelpunkt. Also so dieses Thema Hyper-Personalization, dass wirklich Sortimente, Angebote wirklich zu 100% auf ihn abgestimmt sein müssen heute. Sonst ist es sehr schnell langweilig. Natürlich der Entertainment-Faktor grundsätzlich. Wir kommen aus einer Zeit raus, gerade nach Covid, wo wir schon sehr mit uns selber beschäftigt waren, wo wir sehr viel Zeit auch alleine oder in einem engen Kreis an Leuten verbracht haben. Und wir wollen einfach wieder diese kulturellen Mehrwerte, auch diese sozialen Mehrwerte genießen. Wir wollen unter Menschen, wir wollen Happenings. Und auch das hat der Einzelhandel meiner Meinung nach in letzter Vergangenheit oder ich glaube, man kann die letzten 10 Jahre, 15 Jahre auch nehmen, deutlich liegen lassen. Und der Endverbraucher muss sich irgendwie in einer Kultur connected fühlen, wie eben gerade gesagt. Auch was wir schaffen möchten mit dem Fußball noch, mit dem Hip, mit den 90s Hip-Hop-Einflüssen etc. versuchen wir eigentlich kulturelle Touchpoints für unsere Endverbraucher zu schaffen. Daraus Meiner Meinung nach ergibt sich die folgende Challenge für den Einzelhandel. Einmal müssen wir die Räume, in denen wir heute Mode präsentieren und platzieren, einmal nochmal überdenken. Ich finde, die müssen spezieller sein, die müssen kulturell relevanter sein, die müssen ästhetischer auch wieder werden und nicht nur allein über den Warendruck. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Sollte eher so ein bisschen Showroom-Charakter haben grundsätzlich. Hier kann man sich überlegen, wie KI uns vielleicht helfen kann, den Warendruck irgendwie von den Flächen fernzuhalten, und wenn eine Order dann generiert wird oder wenn der Kunde was kaufen möchte, dass es dann nach Hause geschickt wird oder sonst wie. Ich habe vor kurzem mal gehört, Experience per Square Meter könnte eine neue KPI sein. Aber ich glaube, wenn wir das so ein bisschen denken, dann wären wir, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Also weniger Produkt und mehr Emotion und mehr Inspiration auf jeden Fall. Das Zweite, wie gesagt, die Kultur. Hier brauchen wir unbedingt eine Konnektivität mit den Kunden. Ich glaube, dieser Tribalism da draußen wird immer wichtiger werden. Ich glaube, man muss sich immer mehr auf sein Tribe auch konzentrieren da draußen. Und anfangs schon drüber gesprochen, ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Mensch wieder in den Vordergrund stellen auf den Flächen und mit allem, was da dazugehört, ihm den Rücken frei halten und ihn sich darauf konzentrieren lassen, worauf es ankommt, nämlich den Austausch, die Inspiration, die Zuwendung, das Informieren von Endverbrauchern und das Entertainen von Endverbrauchern. Und dann wären wir, glaube ich, schon im Kollektiv einen großen, großen Schritt weiter im Handel da draußen.
Ja. Du nutzt ja auch Social Media, du bist auf Instagram unterwegs mit deinem Label. Ich würde mal sagen, du postest recht zaghaft, also du verwendest es jetzt nicht, ja, massenhaft sozusagen. Welche Wege abseits von Social Media nutzt du noch, um auf deine Kollektion aufmerksam zu machen?
Also das Thema Social Media ist, ich finde es langweilig. Ich möchte keinen Digital Overload kreieren, weil ich finde, den haben wir alle. Ein Mensch vor 100 Jahren hat so viel Informationen sein Leben lang bekommen, wie wir heute an einem Tag, hat mal ein weiser Mann gesagt. Ich glaube, das stimmt auch, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aus dem Grund möchte ich kein Digital Overload kreieren und sehe unsere Social Media Accounts wirklich nur als Visitenkarte für alle Interessenten oder für alle Menschen, die neugierig auf uns sind da draußen.
Aber es ist obligatorisch.
Was meinst du damit?
Also es ist auf jeden Fall notwendig, Instagram noch als Aushängeschild sozusagen zu haben, als Schaufenster.
Ja, es ist in dem Fall obligatorisch. B, ist es auch ein sehr einfaches Tool, um irgendwie in einem bestimmten Rhythmus neuen Content hochzuladen, in Interaktion zu gehen, Sachen zu testen mit seiner Consumer Base. Ja, deshalb ist es schon sehr wichtig. Wie gesagt, noch wichtiger ist mir aber der persönliche Austausch, der persönliche Kontakt mit unseren Endverbrauchern, mit unserem Partner. Ist mir viel, 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 viel mehr wert als der Austausch über die sozialen Medien.
Ja, du bist großer Fußballfan vom VfB Stuttgart, habe ich in der TV zumindest gelesen. Und die EM steht vor der Tür und das Auswärtstrikot wurde ja auch heiß diskutiert. Wie findest du den Style?
Also ja, ich bin großer Fußballfan, keine Frage. Und ja, mein Herz blüht für den VfB Stuttgart, gar keine Frage. Da müssen wir uns auch nicht verstecken, vor allem diese Saison nicht. Aber egal, was mit uns war, ne? Ich halte dem Verein die Stange. Ich fand das Trikot, muss ich sagen, cool. Inter Miami hat es ja so ein bisschen vorgemacht mit der Farbe auch. Ich fand es cool. Und was ich da draußen auch vom Handel gehört habe, ist, dass das Trikot auch direkt weg war. Also ich glaube, die Abverkaufszahlen sprechen da für sich. Und ja, ich fand es eigentlich an für sich, fand ich es einen sehr, sehr coolen Move, so eine Farbe zu bringen.
Ja, du hast auch schon gemeinsam mit dem VfB eine Kapsel rausgebracht, Trikots, T-Shirt und Hoodies dafür entworfen und die Verkaufserlöse gespendet. Wie kam die Kooperation zustande?
Wie gesagt, ich als Stuttgarter Junge, und ich glaube, das hat sich da im Verein auch so ein bisschen rumgesprochen, dass ich da ein großes Herz für den Verein habe. Die Jungs vom VfB Stuttgart sind auf mich zugekommen und wir haben gesketcht. Und wir haben in Stuttgart eine Hilfsorganisation, die heißt STELP. Und die machen ganz tolle Projekte weltweit, die ich sehr gerne unterstütze. Und die haben wir dann mit ins Boot geholt und haben dann ziemlich schnell auch gemeinsam entschieden, dass wir diese Erlöse spenden möchten. Und wir haben 50.000 Euro generiert, was ich echt mega finde. Ich bin immer noch ein Startup, gleich ich die Kohle auch sehr gut verwenden können. Aber ich finde, dass egal was ist, dass es uns allen gut geht und dass es wichtig ist, dass wir auch Sachen sozial zurückgeben.
Ja. Und mit der Kooperation, VfB ist ein Riesenverein, konntest du natürlich auch noch auf deine Brand aufmerksam machen, ne?
Ja, absolut. Es war eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Aber ich hoffe, man glaubt es mir. Ich könnte jetzt schwören. Aber Antreiber waren wirklich, so viel Erlöse wie möglich für die 5 Projekte überall auf der Welt zu generieren, um auch durch Fußballpädagogik vor allem, kriegsgeschädigten Kindern im Fokus wieder den Weg zurück zum normalen Leben oder sie einfach stärker auf dem Weg in ihr Leben zu machen. Und da ist Fußball oder kann Fußball auch eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Ich kann mich erinnern, dass bei uns in den Häusern, wir hatten auch einen zentralen Fußballplatz, wo wir echt nach der Schule alle auch zusammengekommen sind. Hausaufgaben haben wir manchmal gemacht, manchmal auch nicht, aber es war irgendwie das Wichtigste. Und da waren auf einmal auf einem Platz irgendwie Kids aus, ich kann mich erinnern, aus bestimmt 15 Nationen da draußen, ne? Und wenn man die 90er geht, wo es den Konflikt auch im ehemaligen Jugoslawien gab, hatten wir Leute neben uns, gegenüber von uns auf dem Platz, die aus Kroatien, Bosnien, Serbien, Albanien, aus dem Kosovo, aus Mazedonien gestammt haben. Und wir haben uns alle gemeinsam in den Armen gelegen, wenn ein Tor gefallen ist, und haben eine riesen, riesen soziale Verbundenheit gespürt, unabhängig davon, aus welcher Nation, welche Herkunft, welche Religion, welche Hautfarbe wir hatten. Und da ist der Fußball schon auf jeden Fall, kann da eine sehr, sehr wichtige und große Rolle dabei spielen.
Ja, anfangs hattest du ja auch schon erwähnt, eben wo deine Inspiration herkommt. Und gerade so dieser Retro-Fußball-Look ist ja auch sehr im Trend. Also man sieht ja die ganzen Sneaker, Samba und Co. Und auch Trikots finden ja einfach ihren Weg in Street-Style, beziehungsweise sind ja schon lange im Street-Style etabliert. Wie schätzt du gerade den Fußball-Trend ein, also im Look?
Also wichtig, ich sehe ihn wirklich überall. Ich finde das Trikot, und da waren wir, glaube ich, eine mit der ersten Brands da draußen, die das Trikot auch unter den Anzug gepackt haben. Ich hoffe, dass wir irgendwann, ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist, die Frage geht auch nach draußen an alle, ich weiß es nicht, dass ein Fußballtrikot, gerade so ein Vintage-Trikot aus den 90er Jahren, so ein richtiges Original aus den 90er Jahren, wenn man sich mal die alten Zidane-Trikots, die alten Nationalmannschaftstrikots im Generellen anguckt, die alten 90er-Trikots der Top-Vereine da draußen, die haben schon mittlerweile einen Sammlerwert. Und ich weiß nicht, ob wir es schon mit Sneakern vergleichen können, aber ich würde es mir wirklich wünschen, wenn wir einen ähnlichen Markt schaffen könnten und so alte Fußballtrikots neben dem Fashion-Hype, die Stilistik gerade genießt, auch langfristig irgendwie den Wert genießen.
Sehr cool. Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, was du in Bezug auf SPSR in diesem Jahr so vorhast?
Ganz, ganz viel Retailtainment. Wir haben ein Trunkshow-Konzept kreiert, wo wir gemeinsam mit einem Pop-Up-Restaurant Kunden einladen und einfach ein Off-POS-Happening kreieren möchten mit einigen Einzelhändlern, national sowie international, und wir damit reisen. Musst dir vorstellen, ist so ein 5-Gänge-Menü, was wir da gerne offerieren wollen, mit einem guten Weinangebot auch, und mit jedem Gang wird auch ein neuer Look von uns präsentiert und alles kann dann sozusagen on demand gekauft werden. Was mir wichtig ist, ich möchte unsere Einzelhändler oder unsere Partner nicht mit einem Warndruck langweilen, sondern wirklich prima mit der Experience kommen, mit der gemeinsamen Experience, die wir für seinen Endverbraucher schaffen, jetzt auf B2B-Level. Mir ist es auch wichtig, da den On-Demand-Einsatz mit reinzubringen, weil wir brauchen dann nach so einem Event, wenn wir die Leute vermessen haben und mit ihnen gemeinsam Produkte auch kreiert haben, ungefähr 3 Wochen, bis wir die Produkte dann ausliefern können. Und es entstehen keine Warenüberhänge. Es passiert eigentlich nur Magie, die wir kreieren gemeinsam mit seinem Kunden, die wir produzieren und dann gemeinsam ausliefern. Ich habe noch 2 Sachen, die passieren. Ja. Eine Sache, die noch passieren wird, wir haben einen neuen Service gemeinsam mit unserem Partner Bräuninger kreiert. Man kann unser Traveling Tailor Service buchen. Bedeutet, dass man über die Bräuninger Homepage uns sozusagen buchen kann. Und wir erwarten dann den Kunden nicht in-store, sondern wir fahren dann zu dem Kunden ins Office, zu ihm nach Hause, wir treffen uns mit ihm in der Hotellobby, wo es auch immer geschickt für den Kunden ist, und da freue ich mich sehr drauf. Dann werden wir ein paar Trikots launchen mit ganz coolen Partnern da draußen. Eins wird in Richtung Charity gehen, das andere ist eine sehr bekannte Berliner Institution und das andere eine Stuttgarter. Und wir werden dieses Jahr auch irgendwann nochmal ein ganz cooles, ein bisschen anderes Fußballturnier machen.
Ja, ich bin sehr gespannt, was uns da von euch noch erwartet, welche Kooperationen, welche Events und generell, wie du SPSR weiterentwickelst. Sammy, vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick in dein Business. Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, lieber Janis. Danke, dass ich hier sein durfte heute.
Das war Daniel Sammy El-Menshawi, Gründer von SPSR. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Sie haben Fragen und Anregungen zum Thema Podcast oder eine Idee, wen Sie schon immer mal bei uns hören wollten? Dann schreiben Sie uns an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Janis Härte. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächsten Donnerstag.